Herzlich willkommen zum neuen Podcast des VFF Verband Fach- und Führungskräfte. Heute mit dem Thema Kündigung und Aufhebungsvertrag. Gerhard Kronisch, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, erläutert im Interview mit dem VFF, was bei einer Kündigung beachtet werden muss, was ein Aufhebungsvertrag in jedem Fall beinhalten sollte und was bezüglich einer Abfindung gilt. Herr Kronisch, was ist bei einer Kündigung durch den Arbeitgeber zu beachten?
Die Kündigung beendet das Arbeitsverhältnis einseitig. Und wenn die Kündigung vom Arbeitgeber ausgeht, dann braucht der Arbeitgeber einen Kündigungsgrund. Kündigungsgründe können in der Person des Arbeitnehmers liegen, in seinem Verhalten oder es liegen betriebsbedingte Gründe vor.
Was gilt denn bezüglich der Kündigungsfristen?
Bei einer Arbeitgeberkündigung ist in jedem Fall die Kündigungsfrist einzuhalten. Und die Kündigungsfrist ergibt sich entweder aus dem Arbeitsvertrag, aus einem Tarifvertrag, sofern ein solcher Anwendung findet, oder aus dem Gesetz aus § 622 BGB. Es gilt immer die aus Arbeitnehmersicht günstigere, längere Frist. Also hier muss man schon genau hinschauen, welche Kündigungsfrist gilt. Wenn im Arbeitsvertrag zum Beispiel eine Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Monatsende vereinbart wurde, der Arbeitnehmer aber bereits mehr als 20 Jahre im Unternehmen ist, dann gilt gemäß § 622 BGB eine Kündigungsfrist von 7 Monaten zum Monatsende. Dies ist übrigens die längstmögliche Kündigungsfrist, die das Gesetz kennt.
Sie hatten eingangs 3 Kündigungsgründe erwähnt. Könnten Sie diese bitte noch ein wenig näher erläutern und auch erklären, welche Handhabe der Arbeitgeber hier hat?
Personenbedingte Kündigung, das ist die krankheitsbedingte Kündigung. In der Praxis sehr schwierig, kommt aber auch selten vor. Erhebliche Fehlzeiten, durch die dann eine erhebliche Beeinträchtigung der betrieblichen Interessen gegeben ist. Eine negative Prognose, das heißt, es wird auch in Zukunft erhebliche Fehlzeiten geben. Ultima Ratio Prinzip, gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit als die Kündigung und schließlich die Interessenabwägung, die bei jeder Kündigung erforderlich ist. Die verhaltensbedingte Kündigung, hier braucht es eine Vertragsverletzung, eine negative Prognose. Ist das vielleicht ein Ausrutscher, ist das nur einmal passiert oder wird es solche Vertragsverletzungen auch in Zukunft geben? Ultima Ratio Prinzip, Interessenabwägung. Und ganz wichtig, nach der Rechtsprechung braucht es einer vorangegangenen Abmahnung. Eine Abmahnung ist nur dann entbehrlich, wenn eine an sich mögliche Verhaltensänderung infolge der Abmahnung nicht zu erwarten ist. Aber das sind Ausnahmefälle. Die Abmahnung, die muss in Schriftform erfolgen. Das ist halt Ausschluss der Dokumentationsfunktion. Natürlich kann man auch mündlich abmahnen, aber das wird dann im Zweifel vom Arbeitnehmer bestritten werden. Hinweisfunktion, das Fehlverhalten muss in der Abmahnung ganz konkret bezeichnet werden und es muss darauf hingewiesen werden in der Abmahnung, dass dieses Fehlverhalten nicht geduldet wird. Und schließlich die Warnfunktion, es muss für den Fall eines wiederholten Verstoßes konkret mit einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses gedroht werden. Dieser Satz, den man häufig liest, dass mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu rechnen ist, erfüllt die Warnfunktion nicht. Kommen wir zur betriebsbedingten Kündigung. Bei der betriebsbedingten Kündigung steht zunächst einmal die unternehmerische Entscheidung, zum Beispiel einen Betrieb zu schließen. Diese unternehmerische Entscheidung, die ist nicht justiziabel. Die darf das Arbeitsgericht auch nicht hinterfragen. Aber das Arbeitsgericht hinterfragt natürlich die Folgen der unternehmerischen Entscheidung. Gibt es nicht vielleicht eine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit auf einer anderen gleichwertigen Position? Und trifft es überhaupt den Richtigen? Hat der Arbeitgeber eine Sozialauswahl durchgeführt? Sozialauswahl bedeutet, dass derjenige, der besonders lange im Betrieb ist, der ein hohes Lebensalter hat und der mehrere Unterhaltspflichten hat, besonders schutzwürdig ist. Der geht also sozusagen als Letzter und diejenigen, die erst seit kurzem dabei sind, die noch relativ jung sind und vielleicht keine Unterhaltspflichten haben, die müssen als Erste gehen. Und wo findet die Sozialauswahl statt? Sie findet natürlich nur statt unter vergleichbaren Arbeitnehmern. Das heißt, gleiche Hierarchieebene und wechselseitige Austauschbarkeit. Das mit der Sozialauswahl macht eine betriebsbedingte Kündigung nicht gerade einfach. Und wie es dann bei der arbeitsgerichtlichen Überprüfung der Richter, die Richterin sieht, ist auch nicht immer vorhersehbar. Letztendlich braucht es dann bei der betriebsbedingten Kündigung auch nochmal eine Interessenabwägung, so wie bei den anderen Kündigungen auch.
Welche Handhabe hat ein Arbeitnehmer, der eine Kündigung erhält?
Wenn der Arbeitnehmer, der nun eine Kündigung ins Haus geflattert bekommt, mit dieser nicht einverstanden ist, kann er eine Kündigungsschutzklage einreichen, und zwar innerhalb von 3 Wochen nach Zugang der Kündigung. Es gibt für das Kündigungsschutzverfahren, für die Klage vor dem Arbeitsgericht, keinen Anwaltszwang. Man kann sich gegebenenfalls auch selber verteidigen. Es gibt einen Gütetermin relativ schnell nach Klageeinreichung, so etwa nach 4 bis 6 Wochen. Dort versucht das Arbeitsgericht nochmal eine gütliche Einigung herbeizuführen. Wenn diese scheitert, kommt es zum sogenannten Kammertermin. Gegen die Entscheidung des Arbeitsgerichts ist regelmäßig die Berufung zum Landesarbeitsgericht möglich. Das dauert dann auch nochmal 6 bis 9 Monate. Und in Einzelfällen, nämlich dann, wenn das Landesarbeitsgericht die Revision zugelassen hat, beziehungsweise bei erfolgreicher Nichtzulassungsbeschwerde, ist die Revision zum Bundesarbeitsgericht möglich.
Was ist denn im Unterschied zur Kündigung ein Aufhebungsvertrag?
Der Aufhebungsvertrag beendet das Arbeitsverhältnis einvernehmlich. Es braucht also die Unterschriften beider Parteien. Und zwar im Original, denn es besteht für den Aufhebungsvertrag übrigens ebenso für die Kündigung ein absolutes Schriftformerfordernis. Also keine Kündigung per Fax, Mail oder ähnlichen Formen.
Was genau sollte beim Aufhebungsvertrag denn beachtet werden?
Beim Aufhebungsvertrag ist es wichtig, dass die Kündigungsfrist eingehalten wird. Andernfalls droht eine Sperrfrist durch die Bundesagentur für Arbeit. Und es ist auch wichtig, dass der Trennungswunsch vom Arbeitgeber ausgeht und dass der Aufhebungsvertrag zur Vermeidung einer betriebsbedingten Kündigung geschlossen wird. Nur dann bin ich als Arbeitnehmer auf der sicheren Seite und brauche keine Sperrfrist bei der Bundesagentur für Arbeit befürchten.
Haben Sie ein paar Tipps, was ein Aufhebungsvertrag in jedem Fall beinhalten sollte?
Bei langen Kündigungsfristen ist es sinnvoll, auch die Möglichkeit einer vorzeitigen Beendigung im Aufhebungsvertrag zu regeln. Idealerweise dergestalt, dass bei vorzeitiger Beendigung die restlichen Gehälter zur Abfindung hinzuaddiert werden. Sinnvoll ist es, dass man sich im Aufhebungsvertrag auf eine Freistellung verständigt. Als Arbeitnehmer hat man keinen Anspruch darauf, freigestellt zu werden. Aber viele Arbeitgeber wollen das dann auch so. Und letztendlich ist es natürlich auch aus Arbeitnehmersicht nicht angenehm, wenn man nach unterschriebenem Aufhebungsvertrag noch monatelang in den Betrieb, ins Unternehmen gehen muss.
Sie haben gerade schon mal das Stichwort Abfindung genannt. Könnten Sie genauer erläutern, was bezüglich einer Abfindungszahlung gilt und wie sich deren Höhe in der Regel errechnen lässt?
Hier muss man zunächst einmal wissen, dass es nach deutschem Arbeitsrecht keinen Rechtsanspruch auf eine Abfindung gibt. Die Abfindung muss ausgehandelt werden, eben im Aufhebungsvertrag. Oder im Fall einer Kündigung kann sie natürlich auch vor dem Arbeitsgericht erstritten werden. Wenn es einen Sozialplan gibt, das heißt bei Massenentlassungen liegen dann vor, wenn 10% der Stammbelegschaft betroffen sind, dann haben wir auch einen Rechtsanspruch auf Zahlung dieser Sozialplanabfindung. Aber ansonsten wird die Abfindung eben ausgehandelt. Und hier gibt es folgende Faustformel. Man nimmt die Betriebshörigkeit, entweder in Jahren oder monatsgenau gerechnet. Man nimmt das Bruttomonatsgehalt. Hier kann man darüber streiten, ob man das reine Bruttomonatsgehalt, also das Fixgehalt, nimmt oder ein Zwölftel des Jahresgehaltes. Aus Arbeitnehmersicht ist Letzteres natürlich vorzuziehen. Und dann geht es letztendlich um den berühmten Faktor. Das dann multipliziert ergibt die Abfindung. Bei den Untersuchungen, die wir in den Verbänden über Jahre hinweg gemacht haben, kann man sagen, dass Abfindungen oft einen Faktor in der Größenordnung von 0,8 bis 1,4, 1,6, im Einzelfall natürlich noch höher haben. Vor einem Arbeitsgericht kann man sich natürlich vorstellen, auch noch einen höheren Faktor zu erzielen, insbesondere dann, wenn der Arbeitgeber keinen Grund für die Kündigung hat, dann sind der Höhe der Abfindung keine Grenzen gesetzt.
Haben Sie Tipps, wie der Arbeitnehmer die Abfindung steuerlich optimieren kann?
Die Abfindung ist zu versteuern. Es gibt die Fünftelregelung. Sie besagt, dass unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich dann, wenn man die Auszahlung der Abfindung schiebt, nämlich in das Folgejahr, in dem man dann idealerweise keine weiteren Einkünfte hat, dass dann die steuerliche Belastung etwas geringer ausfällt, aber das sind Einzelfallfragen, die genau gerechnet werden müssen. Hierzu gibt es auch beim Führungskräfteinstitut ein Seminar, Abfindungen steuerlich optimieren. Ein Seminar, das die Details genauestens erklärt. Wichtig ist, dass man Regelungen dazu trifft, ob man, sofern man über einen Dienstwagen verfügt, diesen behalten darf. Regelmäßig steht einem der Dienstwagen bis zur rechtlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu. Die Arbeitsmittel hingegen, die muss man natürlich schon zu Beginn einer Freistellung abgeben, also iPhone, Laptop und so weiter. Man muss natürlich auch alle im Besitz des Arbeitnehmers befindlichen Unterlagen zurückgeben. Hier gibt es kein Zurückbehaltungsrecht. Man sollte eine Regelung zum Zeugnis treffen. Die Mitarbeiterin hat natürlich Anspruch zum Beendigungstermin, ein auf dieses Datum ausgestelltes, wohlwollendes Zeugnis zu bekommen. Ein Zeugnis, das den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin in seinem bzw. ihrem weiteren beruflichen Fortkommen fördert. Wenn man fürchtet, dass es vielleicht Streit gibt, könnte man auch der Mitarbeiterin, dem Mitarbeiter ein Vorschlagsrecht für dieses Zeugnis einräumen, von dem der Arbeitgeber dann nur aus wichtigem Grund abweichen darf. Und bei langen Kündigungsfristen macht es Sinn, dass man mit Abschluss des Aufhebungsvertrages schon ein entsprechendes Zwischenzeugnis bekommt. Der Arbeitgeber wird Wert darauf legen, dass er den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ordnungsgemäß belehrt hat über alle Folgen des Aufhebungsvertrages, insbesondere über die steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Konsequenzen. Und er wird den Mitarbeiter auch darauf hinweisen, dass er verpflichtet ist, sich spätestens 3 Monate vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend zu melden, weil ansonsten Einbußen beim Bezug von Arbeitslosengeld eintreten können. Die Fragen, die im Einzelfall entstehen, bedürfen natürlich einer individuellen rechtlichen Beratung, für die wir gern zur Verfügung stehen.
Sie hörten den neuen Podcast des VFF. Besuchen Sie uns auch unter www.vff-online.de oder in den sozialen Netzwerken LinkedIn und Xing. Wir freuen uns auf Sie.